Bevor wir starten, bevor ich kurz ein paar Dinge sage, wie auch der Morgen abläuft, bete ich mit uns. Jesus, hab jetzt Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Hab du Dank, dass wir wissen, dass du mitten unter uns bist und wir freuen uns einfach drauf, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Segne du den Morgen. Amen.
Ich hatte heute Morgen tatsächlich so ein Flashback, so ein kleiner Fun-Fact noch zu mir. Ich habe vor über 20 Jahren mein erstes Auto auf der Hauptstraße in Langensteinbach zu Schrott gefahren. So, also nur, dass ihr wisst, wie es mir innerlich geht, gerade in großem Trauerprozess. Wir haben ein spannendes Thema. Good News, ne? Ich habe ja eigentlich gedacht, bei Basislage, ich gedacht, ihr sitzt alle hier so in der Camouflage, so mit irgendwelchen Spitzhacken und Bunsenbrennern und habt hier Basislager, aber seid ihr alle hier so mit Badeschlappen. Ist also ein Badeschlappen-Basislager. Good News, das Evangelium, das ist meine große Leidenschaft. Eben gab es beim Speed-Meeting so eine Frage, wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Und ich habe so gedacht, weiß nicht, Simon, was du denkst, so wenn man unsere Studenten fragen würde, ich glaube, wenn die mich in drei Worten beschreiben müssten, würde ein Wort Evangelium sein, weil ich in meinen Vorlesungen versuche, so gut wie alles, was wir machen, und man macht im Theologiestudium auch manche verrückten Dinge, meine Frage ist immer, welches Licht wirft das Evangelium auf die Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen? Ich glaube, dass das Evangelium alles ist. Ich habe dieses Thema gewählt, The Game Changer, weil ich wirklich vor vielen Jahren dieses Erlebnis hatte, zu merken, dass das Evangelium von Jesus Christus wirklich alles verändert. Und da war ich schon viele, viele Jahre gläubig und mit Jesus unterwegs. Aber die Tiefe dessen, was das Evangelium ist, kam erst später in mein Leben und in diese Story, also nicht in meine Story, aber in diese Evangelium-Story möchte ich euch heute Morgen sehr leidenschaftlich mit hineinnehmen. Ich habe den Simon gefragt, so als er mich eingeladen hat, was ist das Thema? Und er hat gesagt, naja, so und so in die Richtung denken. Dann sage ich, okay, dafür komme ich, ne? Weil dafür schlägt mein Herz. Und ich spitze es gleich mal zu. Wenn ich euch fragen würde, was ist das größte Problem? Was ist der größte Mangel in unseren christlich, weiß ich nicht, freikirchlichen, evangelikalen Gemeinden? Was würdet ihr sagen? Was ist der größte Mangel, den wir zurzeit haben? So, müsst es nicht laut sagen, könnt einfach mal euer Gehirn auf die Reise schicken. Jetzt sind wir ja deutsch, wir sehen die Probleme relativ schnell, ne, fällt uns vielleicht eine ganze Menge ein. Wenn ihr mich fragen würdet, so eine Sache, die wirklich problematisch ist in unseren Gemeinden, dann würde ich sagen, wir leiden unter einem eklatanten Mangel an Evangelium. Ich glaube, dass wir sehr viel über das Evangelium reden. Das Wort, das kennen wir alle, es heißt gute Nachricht, ne, es ist irgendwie die Basis unseres Glaubens, bla 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 bla. Ich würde sagen, wir haben einen eklatanten Evangeliumsmangel in unseren Gemeinden. Ich habe an anderer Stelle mal von einer Pandemie der Evangeliumslosigkeit gesprochen, die ich wahrnehme in Gemeinden. Ich stelle fest, dass jahrzehntelange Gemeindeglieder häufig das Evangelium im Kern nicht verstanden haben. Ich mache die Erfahrung, dass Leute zu uns an die FTH, Freie Theologische Hochschule, kommen zum Theologiestudium, die meisten christlich sozialisiert. Ne? So, das ist die Creme de la Creme in den Gemeinden, ja, die wirklich was wuppen will für Jesus, so. Und dann kommen sie ins Studium und dann habe ich die im zweiten Semester und wir machen uns Gedanken darüber, wie sieht eine evangeliumszentrierte Gemeinde aus. Und dann fange ich an, mit denen ein paar Dinge zu machen, die wir auch heute Vormittag gemeinsam machen. Und dann kriege ich das Feedback am Ende des Semesters, dass sie sagen, boah, diese Stunden, die haben mich so bewegt. Ich glaube, ich fange jetzt erst an, das Evangelium richtig zu verstehen. Das ist nicht die Ausnahme. Ich höre das relativ oft. Und das zeigt mir oder das bringt mich zu der Frage, was für ein Evangelium haben die in ihren Gemeinden aufgenommen? Was für eine Evangeliumsnahrung haben sie in ihren Gemeinden aufgenommen? Mir geht's gar nicht. Ich habe es eben gesagt, ich liebe Gemeinde, ich brenne für Gemeinde. Was mir fernliegt, ist so ein Gemeindebashing. Unsere Gemeinden haben oft eine kleine Kraft und nicht alle sind so wahnsinnig cool nach den Maßstäben der Welt, aber es ist Gemeinde Jesu und er liebt sie. Und das möchte ich auch. Aber dieser Mangel treibt mich um. Mangel an Evangeliumslosigkeit in unseren Gemeinden. Und anstatt jetzt in diesem ersten Teil heute Morgen euch nochmal irgendwie die zentralen Inhalte des Evangeliums aufzuzählen, ihr habt gestern Abend, habe ich gehört, schon manches miteinander bewegt. Ich will einen anderen Weg gehen, jetzt in diesem ersten Teil, weil ich glaube, um zu verstehen, was das Evangelium ist, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was es nicht ist. Das ist hier der Titel, was das Evangelium ist und was es nicht ist. Und die beste Art, glaube ich, um das Evangelium zu framen, besteht darin, dass wir es unterscheiden von seinen Hauptfeinden. Und es gibt ein schönes Zitat von einem Theologen, der mich sehr geprägt hat, von Tim Keller, der Folgendes sagt: So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Das ist ein Zitat, das geht angeblich auf den Kirchenvater Tertullian zurück. Und ihr stellt euch jetzt vor, Jesus gekreuzigt auf Golgatha und die zwei Verbrecher links und rechts. Ja, also so im Bild gesprochen, Jesus eingekesselt von zwei Verbrechern, manche sagen zwei Diebe, zwei Feinde. Und diese zwei Feinde, die könnte man jetzt mal so benennen. Da gibt's den einen Feind zur Linken, das ist der Relativismus oder die Gesetzlosigkeit, man könnte auch sagen Beliebigkeit. Und der Feind zur Rechten ist der Moralismus oder die Gesetzlichkeit. Und beide Feinde sind Fake-Evangelien. Beide Feinde sind scheinbar gute Nachrichten, die am Ende aber nur scheinbar das Evangelium sind. Es sind Fake News. Und ich würde euch gerne jetzt heute Morgen dafür sensibilisieren und euch so euren gedanklichen, innerlichen Herzenszug auf ein Gleis stellen und euch sensibilisieren dafür, das Evangelium von den falschen Evangelien, von den Fake-Evangelien zu unterscheiden. Jetzt kennen wir Fake News seit einigen Jahren, ist in aller Munde, so Fake-Imitate gab es schon länger. Ich kann mich erinnern, ein guter Freund von mir hat mir irgendwann mal aus dem Urlaub so ein Billabong-T-Shirt mitgebracht. Kennt ihr Billabong? Das ist so eine schweineteure Surf-Marke, und ich dachte, boah, ist der großzügig, ja. Bis dann nach dem ersten Waschen war das Ding nur noch halb so groß und zwar keine Farbe mehr drauf. Oder fast keine Farbe mehr. Und dann habe ich mir das genau angeschaut und habe gemerkt, da stand auch nicht Billabong drauf, sondern da stand drauf Ballibong. Ja, wusste ich Bescheid dann, ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Oder vielleicht habt ihr gehört von diesem berühmten Gemälde Salvator Mundi, angeblich von Leonardo da Vinci, 2017 für sage und schreibe 450 Millionen Dollar verkauft. Und hat mir irgendwann gemerkt, das ist wahrscheinlich gar nicht von Leonardo da Vinci, sondern nur in seinem Atelier hergestellt worden. Und er hat vielleicht auch noch zwei Striche dazu beigetragen. So, ganz komplizierte Story, aber am Ende 450 Millionen für ein Imitat, Fake irgendwie. Also, lasst uns nochmal gemeinsam anschauen, diese Fake-Evangelien, diese Feinde. Ich fange mal hier an mit dem Feind zur Rechten. Das ist die Gesetzlichkeit. Hier steht im Vordergrund, dass der Mensch ein heiliges, gottgefälliges Leben führen muss, um erlöst zu werden. Die scheinbar gute Nachricht lautet, Gott vergibt dir deine Sünden, okay, das macht Gott, aber jetzt streng dich an. Gott vergibt dir deine Sünden, aber jetzt liegt es an dir. Und wenn wir diesem Feind des Evangeliums auf den Leim gehen, dann merken wir, unsere Beziehung zu Gott hängt auf einmal entscheidend davon ab, was wir tun. Ja, um bei dem Beispiel von Samuel zu bleiben, eben, ja, es hängt davon ab, dass wir uns ganz, ganz doll anstrengen, unseren Zehnten zu geben. Ja? Und die Message an dich wäre dann so, hey, jetzt reiß dich mal zusammen so. Jetzt leg endlich mal deinen Geiz ab. Streng dich an. In Gemeinden merke ich, in denen dieser gesetzliche Feind des Evangeliums sein Unwesen treibt, da entsteht zwangsläufig eine Atmosphäre von pflichtbewusster Anstrengung, von innerem Druck und angespannter Freudlosigkeit. Vielleicht kennt ihr das. Du kannst diese Atmosphäre atmen. Du kommst in eine Gemeinde rein und du merkst, boah, hier ist an die Stelle von fröhlicher Jesus-Nachfolge ein ganz gesetzlicher Krampf getreten. Und jetzt ist die Frage, was passiert auf diesem Nährboden von Wahrheit ohne Gnade, so nenne ich das mal. Was passiert hier? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder Menschen werden stolz. Warum? Weil sie sagen, boah, ich habe mich mega für den Herrn angestrengt so und ich bin so ein richtig Hammertyp und Gott ist mega stolz und ich habe das richtig geschafft. Und wenn ihr wüsstet, ne, ich gebe nicht nur 10%, sondern 10,5. Ich bin richtig Hammer. Stolz. Oder ich fange an zu heucheln und versuche in der Gemeinde die Maske zu tragen, damit alle denken, ich streng mich wahnsinnig an und ich bin so ein cooler Typ, aber tief in meinem Herzen bin ich ganz weit weg von Jesus. Oder statt Stolz oder Heuchelei gibt es eine dritte Option, Minderwertigkeitsgefühle. Weil ich zwar versuche, mich anzustrengen und das bestmögliche Christenleben zu führen, aber ständig das Gefühl habe, ich werde Gottes Maßstäben nicht gerecht. Und dann sitze ich zu Hause in meinem Zimmer und bin am Weinen und halte mich für den größten Versager der Welt und denke, Gott kann nichts mit mir anfangen und ich habe Jesus so wahnsinnig enttäuscht. Also der gesetzliche Feind des Evangeliums führt entweder zu Stolz oder zu Heuchelei oder zu Minderwertigkeitsgefühlen. Alle drei dieser Dinge sind was völlig anderes als ein ehrfürchtiges, fröhliches Leben mit Jesus, eine echte Nachfolge von Jesus. Wir haben es hier mit einem moralistischen Fake-Evangelium zu tun. Gehen wir auf die linke Seite. Hier der Feind zur Rechten, drüben der Feind zur Linken ist der Relativismus oder die Beliebigkeit. Hier vertritt man die Meinung, dass ein heiliges, an Gottes Geboten orientiertes Leben gar nicht nötig ist. Warum? Weil Gott ja alle liebt, jeden liebt und es ihm gar nicht so wichtig ist, wie wir unser Leben leben. Gott liebt uns und er nimmt uns an, so wie wir sind. Und die scheinbar gute Nachricht, das scheinbare Evangelium an der Stelle lautet, Gott liebt dich und jetzt mach, was du willst. Samuel, ich bleib mal bei dir, sorry. Ne, ich hoffe, das ist okay. Ne, also wenn Samuel sagen würde so, hey, Gott liebt mich Hammer, aber es ist ihm doch völlig egal, wie viel Kohle ich auf meinem Tagesgeldkonto habe. Und wie viel ich davon an die Gemeinde oder an Gottes Reich abgebe. Ist ihm doch egal. Ja, Gott gehört doch eh alles. Was braucht er mein Tagesgeld? So. Das wäre diese Denke, die hier zu diesem Feind zur Linken gehört. Ne, diese Idee, wir könnten mit Gott in Beziehung leben, ohne dass Gehorsam dabei irgendeine Rolle spielt. Ja, gesetzlich wollen wir nicht sein, ja, aber dann vergessen wir, dass Gehorsam was völlig anderes ist als Gesetzlichkeit. Da komme ich nachher im zweiten Teil nochmal drauf zurück. Und so rückt die Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit und seinem Wort in den Hintergrund. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt so, hey Samuel, du könntest dir mal überlegen, wie du mit deinem Geld umgehst, ja, dann ist die Reaktion, hey, jetzt sei mal nicht so ein Pharisäer, ne, und sei mal nicht so gesetzlich, ne. Zur Freiheit hat uns doch Christus befreit, schreibt Paulus im Galaterbrief, so alles nicht so wichtig. Hier entsteht eine Atmosphäre religiöser Selbstverwirklichung und am Ende ist nur noch das gültig, was ich für mich selber für richtig halte. So dieses, ne, ich bin okay, wie ich bin, anything goes. Es wird ein sehr relativistisches, sehr beliebiges Christsein. Oder, um es mit einem großen Theologen zu sagen, Dietrich Bonhoeffer, es ist eine billige Gnade. Ja? Wir verlassen uns auf die Gnade Gottes. Gott liebt uns, Gott ist gnädig, aber wir verramschen sie billig, ja? Weil sie keine Folgen hat in unserem Leben, weil Heiligkeit und Gehorsam keine Rolle mehr spielt. Und dieser Feind zur Linken führt jetzt zu zwei anderen Fake-Evangelien. Ja, denkt immer, ne, diese Imitate, die sehen so ähnlich aus, sind es am Ende aber nicht. Ein therapeutisches oder ein gerichtsloses Evangelium. Das therapeutische Evangelium nenne ich immer so das Happy Meal-Evangelium so. Ja, also wenn ich meine Kinder glücklich machen will, was mache ich? Ich fahre zu Mc's und kaufe ihnen ein Happy Meal. So, ja, dann ist der Tag läuft gut so, ne? Dann, die sind happy, ich bin auch happy, meine Frau ist happy, alle happy, ja, so. Und das Evangelium dahinter ist, ne, Gottes großes Ziel ist, mich glücklich zu machen, euch glücklich zu machen. Was irgendwie stimmt, ja, da steht Ballibong auf dem T-Shirt, aber es ist halt nicht Billabong. Ja, es ist nur ein Teil der Buchstaben passt. Natürlich will Gott am Ende, dass wir glücklich sind. Aber es ist nicht sein höchstes Ziel, dass wir uns in jeder Minute unseres Lebens glücklich fühlen. Glaube kostet was. Glaube kann in die Tiefe führen. Glaube kann dazu führen, dass ich Dinge tue gegen mein Gefühl. Dass ich mich an Gottes Wort halte und ihm gehorsam bin, auch wenn das nicht so wahnsinnig toll sich anfühlt. Es ist ein Fake-Evangelium, was so oberflächlich uns zu therapieren scheint, uns glücklich macht, uns betüdelt. Gott ist da, Gott liebt dich, Gott ist gnädig. Aber es geht wenig tief. Es ist eine sehr oberflächliche Therapie, weil, und das ist das zweite Fake-Evangelium hier, das Gericht keine Rolle mehr spielt. Gott will, dass ich glücklich bin. Aber es ist keine Rede mehr davon, dass Gott heilig ist, dass Gott zornig ist, dass es so etwas wie ein Gericht gibt über unsere Sünde. Und am Ende ist nicht mehr Jesus der uns vor dem Zorn Gottes rettet, sondern Gott ist der halt am Ende irgendwie doch auf jeden Fall 5 Grad sein lässt, ohne dass Jesus da irgendeine Rolle spielt. Ein weiteres Fake-Evangelium. Und jetzt ein Gedanke so, der ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich nehme euch mal rein, zumindest im Ansatz, in das, was sich gerade auch, ich sag mal, in unseren Kreisen, ne, in unserer christlichen Welt abspielt. Wo ich das Gefühl habe, wir pendeln zwischen diesen Feinden. Ich habe das Gefühl, ich höre das ganz oft, auch dort, wo ich herkomme, in Gießen, ne, das ist ja so ein bisschen auch so ein Bible Belt, ganz viele Gemeinden im hessischen Hinterland, und ich höre ganz oft dieses Narrativ, diese Story, weil ich komme aus einer ganz, ganz engen, gesetzlichen, fundamentalistischen Gemeinde so. Sehr gesetzlich, sehr eng. Irgendwie auch angstmachend, ne, die Furcht Gottes war so ein ganz großes, großes Ding in meiner Jugendzeit so. Und jetzt muss ich mich davon emanzipieren, weil mich das krank macht. Und was dann gesagt wird, ist, okay, das wollen wir nicht mehr. Und ich kann verstehen, dass man das nicht will. Ich will das gar nicht schönreden, da gibt's tragische Stories. Das wollen wir nicht mehr. Und dann wird so getan, als gäbe es nur eine einzige andere Option. Und das ist die hier. Okay, wenn wir Gesetzlichkeit nicht mehr wollen, dann gehen wir halt in die Richtung und machen so ein, hey, Gott kann mit allem leben, ja, Jesus liebt uns, seine Gnade deckt alles zu und so. Aber es ist halt nur halb wahr. Gott bleibt heilig, Gott hat Maßstäbe, Gott hat Gebote, Gott will gefürchtet werden. Wir sollen keine Angst vor Gott haben, aber eine kindliche Ehrfurcht. Und das ist was anderes. Und das ist eins meiner großen Leiden an dem, was momentan in unserer christlichen Welt vor sich geht, dass ich das Gefühl habe, es gibt nur noch diese 2 Stories. Und wenn ich das nicht mehr will, dann lande ich irgendwann da. Und ich würde euch gerne heute Morgen sehr leidenschaftlich dafür sensibilisieren und sagen, nein, es gibt einen 3. Weg. Jetzt haben meine Studenten mir gesagt, hey Philipp, Dritter Weg kannst du nicht mehr sagen, das ist so eine rechtsradikale Gruppe. Ich hatte von der noch nie was gehört. Sorry, wenn ich euch da jetzt was Komisches ins Gehirn gepflanzt habe. Ich habe keinen besseren Begriff. Wenn ihr irgendwas Besseres habt, so ich sehe halt diese zwei Wege und sie führen in die Irre. Und ich plädiere, ich werbe für diesen dritten Weg des Evangeliums, der was anderes ist. Lernt das Evangelium von den Feinden zu unterscheiden. Und noch ein Bild, was in unseren Tagen vielleicht schwierig ist, aber ich benutze es sehr bewusst, vielleicht gerade, weil es noch mal eindrücklicher ist für uns heute. Nachfolge Jesu ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Okay? Wir kämpfen an zwei Fronten und nicht nur an einer. Und ihr werdet ganz oft hören, hey, wir müssen kämpfen gegen den Relativismus und die Beliebigkeit. Und deswegen halten wir uns fest an Regeln und Geboten, werdet ihr ganz oft hören. Das ist der einzige Feind. Und dann ist es die anderen, die sagen, nee. Die Gesetzlichkeit ist der große, große Feind, der Endgegner. Wir müssen ein bisschen mehr in die Freiheit, lass uns doch mal 5 Grade sein lassen. Und der Punkt ist, wir kämpfen nicht nur an einer Front, sondern wir kämpfen an zweien. Wir müssen uns davor hüten, gesetzliche Pharisäer zu werden, die meinen, sie könnten sich durch ihre Leistung bei Gott etwas verdienen. Und gleichzeitig müssen wir uns vor diesem Feind hüten, der uns weismachen will, dass Christsein ohne Gehorsam möglich ist. Nein, es ist nicht möglich. Nachfolge ist was anderes. Und das Evangelium steht genau im Zentrum. Und ihr findet jetzt, und das ist so ein bisschen der smoothe Übergang gleich in eure stille Zeit, noch nicht ganz, ihr findet in euren Unterlagen eine Tabelle. Und in die führe ich euch jetzt ganz kurz ein, ihr müsst sie noch gar nicht rausholen, bleibt noch mal kurz bei mir, aber nur, dass ihr schon mal wisst, damit arbeiten wir gleich. In dieser Tabelle wird euch vor Augen geführt, inwieweit die Feinde bzw. das Evangelium bestimmte Elemente oder Aspekte eures Christseins beeinflussen. Okay? Schauen wir uns das mal kurz an. Hier das Thema Gottesbild. Wenn ihr eher einer Beliebigkeit zuneigt, dann werdet ihr sagen, hey, Gott ist Liebe, der vergibt gern. Dann gibt es aber wenig bis kein Bewusstsein für Gottes Gesetz, für seine Maßstäbe und für seine Heiligkeit. Gott ist Liebe, aber nicht so viel mehr. Wenn ihr dem Feind zur Rechten zuneigt, dann werdet ihr sagen, hey, nee, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Wenig bis kein Bewusstsein für Gottes Liebe und Gnade. Es ist alles Druck. Ich muss es wuppen. Hoffentlich irgendwie mag Gott mich noch. Hoffentlich ist er nicht enttäuscht von mir. Hoffentlich bin ich gut genug. Hoffentlich bringt mir das Basislager jetzt dieses Jahr so viel Push, dass ich dann wieder irgendwie halbwegs vernünftig mein Christsein leben kann. Das ist so dieser Mindset. Aber das Evangelium, Leute, das Evangelium ist was anderes. Gott ist sowohl heilig und gerecht, aber dann eben auch liebevoll und gnädig und gütig. Das gehört zusammen. Wir können das nicht aufdröseln. Wir müssen diese Spannung halten. Beides ist wahr. Gottes Bild. Anderes Beispiel. Wie gehen wir mit der Bibel und mit göttlichen Geboten um? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Wege, die wir da einschlagen können. Fangen wir mal hier an. Der moralistische, gesetzliche Weg. Ich bin gehorsam und deshalb bin ich bei Gott angenommen. Ja? Weil ich es so gut mache, weil ich so hingegeben bin, weil ich so regelmäßig meine stille Zeit mache, weil ich so treu und hingegeben in der Gemeinde diene, deshalb ist Gott mega stolz auf mich und nimmt mich an. Das würden wir theologisch nie so sagen, aber das ist das, was sich in unserem Herzen bewegt. Und deshalb macht mir Gottes Wort Druck. Und ich spitze es jetzt mal zu, wenn ihr oft das Gefühl habt beim Bibellesen, dass Gottes Wort euch Druck macht, könnte das ein Indiz sein, dass ihr so ein bisschen eine Tendenz, einen Hang habt in diese Richtung hier nach rechts. Ich habe als junger Pastor das erlebt und konnte mir lange keinen Reim drauf machen. Ich habe gepredigt und dachte, wow, heute bin ich eher so auf der Seite der Gnade runtergefallen. Ich habe sehr viel über Gottes Liebe gesprochen und so. Und dann kamen Leute hinter mir zu mir und haben gesagt, so, boah, heute hast du uns aber wieder richtig gegeben. So, ich fühle mich total unter Druck gesetzt. Versteht ihr? Und ich habe mir gedacht, hä? Ich habe Gnade gepredigt. Vielleicht zu viel, so, falls es überhaupt geht. Ja? Aber irgendwie, ich bin eher auf der Seite gekippt. Und die Leute haben es trotzdem als Druck gehört. Bis mir irgendwann aufging, das hatte gar nicht in erster Linie was mit meiner Predigt zu tun, ja, die jetzt nicht immer überragend war. So, das ist nicht der Punkt. Aber die Leute haben es mit einem Filter gehört, mit einem gesetzlichen Filter. Und vielleicht spürt ihr das in eurem Leben. Egal, wie verheißungsvoll und gnädig und liebevoll euch Gott im Text begegnet, bei euch entsteht immer Druck. Das hat was mit dieser Dynamik zu tun. Umgekehrt, ich bin nur mir selbst gehorsam und mache, was ich will. Ich pick mir aus der Bibel raus, was mir passt, was mir nicht passt, lehne ich ab. Na, vielleicht habt ihr von Thomas Jefferson gehört, dem frühen US-Präsidenten, der hat es tatsächlich in die Tat umgesetzt, ist mit einer Schere an die Bibel rangegangen und hat alles rausgeschnitten, was ihm nicht in Kram gepasst hat. Gibt diese Jefferson-Bibel, ist noch irgendwo in Washington, glaube ich, irgendwo ausgestellt. Könnt ihr mal googeln. Also das hat er tatsächlich so. Und so machen das heute viele. So, ah, da gibt's so ein paar schöne Verse in den Psalmen. Ja, irgendwie, der Herr ist mein Hirte. Mega. So. Aber der heilige Gott, ja, der manchmal Leute einfach platt macht wegen ihrer Sünde. Wir denken, boah, was ist denn da los? Wie geht es? Ja, muss man einsortieren. Gibt schwierige Bibeltexte. Ja? Aber die Furcht des Herrn, die bekanntlich der Anfang von Weisheit ist, so, das ist, davon ist hier nicht mehr die Rede. Ne? Ich pick mir das raus, was irgendwie mir gut tut, was meinen Gefühlen irgendwie entspricht. Und das Evangelium im Zentrum würde bedeuten, ich bin allein aus Gnade angenommen, deshalb bin ich gehorsam. Die Reihenfolge, Leute. Ich bin bedingungslos geliebt und angenommen, weil, das war glaube ich gestern ein Teil des Themas, ich gerechtfertigt bin in Christus, ein für allemal. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Und deshalb bin ich gehorsam, aus Dankbarkeit und Freude, weil ich gar nicht anders kann, als diesem Herrn zu dienen, der so viel für mich gegeben hat. Das ist das Evangelium. Und nicht Gott hat mich gerechtfertigt, aber jetzt muss ich richtig Gas geben und alles aus mir rausholen. Ich habe Freude an Gottes Wort. Ich nehme seine Maßstäbe, seine Herausforderungen an. Aber ich kann mich auch an seiner Gnade freuen, die mich dann, wenn ich versage, wieder aufhebt. Ich habe auch das Umgekehrte erlebt nach Predigten, dass ich dachte, boah, heute habe ich ziemlich viel Gesetz gepredigt, ziemlich viel Imperativ. Ja, ich habe die Leute sehr herausgefordert. Ne? Und dann kamen so ein paar Gestalten meinten so, hey, nette Predigt heute, ja, hat mich total ermutigt. Und ich habe gedacht, so, sag mal, wart ihr in einem anderen Gottesdienst? Oder wir pendeln auf die eine wie auf die andere Seite. Noch ein letztes Beispiel, Wachstum im Glauben. Ne? Auf der einen Seite, ich bin okay, wie ich bin. Wachstum ist es gar nicht so die große Kategorie, brauche ich nicht. Auf der Seite, ich muss mich mehr anstrengen, um Gottes Gebote zu halten. Jesus unterstützt mich. Gottes Kraft hilft mir, aus meiner eigenen Kraft heraus zu leben. Und das ist eine spannende Sache. Ich vermeide äußere Sünden. Ja, ich vermeide die Dinge, also die Messlatte an Sünde ist so niedrig, dass ich sie überspringen kann. Ja? Das ist der Punkt in Jugendkreisen. Deswegen fragen die Jugendlichen immer so, hey Philipp, sag mir genau, welche man überspringen kann. Ja? Das ist der Punkt in Jugendkreisen. Deswegen fragen die Jugendlichen immer so, hey Philipp, sag mir genau, welche Musik ich hören darf und welche nicht. Ja, warum? Wenn ich ihnen das sage, das kriegen sie mit ein bisschen Willenskraft hin. Ja? Und wenn sie es nicht hinkriegen, dann sagen sie es halt keinem. Ja, das ist dann wieder die Heuchelei. Aber wenn ich so gedrahtet bin, werde ich nie in der Lage sein, den sündhaften Abgründen meines Herzens in die Augen zu sehen. Weil ich die alleine nicht handeln kann. Versteht ihr? Der tiefsitzende Neid in meinem Herzen, dass ich anderen nichts gönne. Mein Götzendienst, der sich so sehr danach sehnt, dass die anderen mich gut finden. Solche Dinge. Da kann kein Jugendkreisleiter sagen, so hey, krieg das mal in den Griff. Mein Geiz vielleicht, der sich in meinem Herzen breit macht. Wenn ich so gedrahtet bin, vermeide ich äußere Sünden. Ja, das, was früher so meine Haare sind ordentlich geschnitten, ne? Mein Rock ist lang genug, ja? Ich höre die richtige Musik und die falsche höre ich nicht und solche Dinge. Sehr, sehr einfach. Aber es ist keine Herzensveränderung, wir kommen nachher drauf. Durch Bekenntnis und Vertrauen wachse ich im Glauben. Ich bekenne meine Sünde, auch die, die niemand kennt, die Abgründe, die ich gern vor anderen verheimliche. Ich schaue im Vertrauen auf Jesus. Gottes Kraft hilft mir, in meiner Schwäche mehr wie Jesus zu werden. Und jetzt schicke ich euch in eure ganz persönliche stille Zeit. Ich glaube, ihr verteilt euch irgendwo hier draußen, bietet sich jetzt nicht so an, aber ihr werdet ein Plätzchen finden. Und jetzt nehmt ihr diese Tabelle, aus der ich euch eben ein paar Auszüge präsentiert habe, in Gebrauch für euch. Und ich habe euch mal hier so drei Leitfragen. Guckt einfach mal, was es mit euch macht. Meine Erfahrung ist, ihr werdet irgendwo hängen bleiben und werdet dann weiterdenken. Und das ist total okay. Ich hoffe, dass die Tabelle euch viele Jahre lang in eurer Bibel liegt und euch dient, um euren Weg, eure Nachfolge mit Jesus zu reflektieren. So ist es bei mir. Ich bin damit noch lange nicht fertig. Wo finde ich mich in der Tabelle wieder? Was macht diese Tabelle, dieses Framework, dieses Nachdenken über die Feinde und das Evangelium im Zentrum, was macht es mit mir? Das wäre so die allgemeine Einstiegsfrage. Oder zweitens, wo muss ich mich neu in Richtung des Evangeliums orientieren? Wenn ihr die Tabelle einfach mal so im Vogelflug überfliegt und guckt, ne, wo hake ich irgendwie ein? Wo redet Gott durch seinen Geist jetzt mit mir? Und drittens, und vielleicht könnt ihr die jetzt schon weiterdenken, wenn noch Zeit ist, ansonsten dann irgendwie später oder nachher auch in der Kleingruppe dann drüber nachdenken. Ihr habt ja nachher noch eine Kleingruppenzeit, also kein Stress. Was würde es mit meinem Glaubensleben machen, wenn ich mich stärker von den Feinden des Evangeliums wegbewegen würde? Ich glaube, dass wir an dem einen oder anderen Punkt mal in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Aber was würde es mit eurem Glaubensleben, mit eurem Weg der Nachfolge Jesus hinterher machen, wenn ihr die Feinde klarer im Griff habt und euch besser verteidigen könntet gegen die Angriffe von links und rechts? Was würde passieren in eurer Gefühlswelt, in eurem Denken, in der Art, wie ihr euch in der Gemeinde bewegt, in der Art, wie ihr mit anderen Menschen umgeht und so weiter und so weiter? Wir steigen nach dieser Zeit nochmal ein, gleich im zweiten Teil, mit einem vertieften Blick auf diese Dynamik, die dahinter steckt, wie uns das Evangelium tatsächlich am Ende verändert. Aber mit den Fragen schicke ich euch jetzt los und ihr guckt, was ihr draus macht.